Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Wir machen also Fortsetzung mit der Betrachtung des aaronitischen Segens. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Am Ende des vergangenen Jahres und am Anfang des neuen Jahres haben wir uns mit diesem aaronitischen Segen befasst. Aus diesem Segenswunsch und Segenswillen Gottes, der in Christus für uns Realität ist, Wirklichkeit ist, dürfen wir immer wieder das ganze Jahr hindurch leben. Immer wieder, ja beständig, dürfen wir aus der Quelle dieses Segens schöpfen. Wir haben gesagt, dass jeder Segen in Gott selbst seinen Ursprung hat. Das war uns zunächst einmal wichtig. Es war nicht Aaron, von dem der Segen ausging, sondern der Segen hatte seinen Ursprung in Gott selbst, in ihm allein. Das ist immer wieder wichtig. Auch wenn wir es mit menschlichen Segensträgern zu tun haben, es geht immer um Gott allein. Er ist der Ursprung aller Dinge. Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, so sagt der Apostel Paulus. Es geht um geistliche Segnungen und es geht auch um leibliche Segnungen, um materielle Segnungen, die wir in Christus haben, wobei die geistlichen Segnungen den Vorrang haben. Über die geistlichen Segnungen haben wir gesprochen anhand von Epheser Kapitel 1, da haben wir einiges dazu gesagt. Also diese geistlichen Segnungen, auch was das Volk Israel angeht, das können wir nicht oft genug betonen, haben den absoluten Vorrang. Vergebung der Sünden, Erwählung vor Grundlegung der Welt. All diese herrlichen geistlichen Segnungen, die wir in Christus haben, grundsätzlich in ihm. Gott muss uns auch jeden Segen bewahren, das ist uns auch sehr wichtig gewesen, im Zusammenhang mit diesem Wort, der Herr segne dich und behüte dich. Wir haben da manchmal auch verkehrte Vorstellungen. Natürlich kann der Herr uns auch äußerlich bewahren, aber es geht hier in erster Linie darum, dass der Segen, den Gott uns zuteil werden lässt in Christus, den wir auch ganz praktisch erfahren und in Anspruch nehmen dürfen, geistlicher Art und auch irdischer Art, dass wir ihn nicht für uns selbst missbrauchen, sondern dass wir ihn zurücklegen in die Hand Gottes, damit er ihn bewahrt. Jeder Segen, den wir nicht zurücklegen in die Hand Gottes, wie die Ältesten damals, können uns erinnern, in Offenbarung, Kapitel 6 steht es wohl, wie die Ältesten ihre Kronen, die sie ja von Gott empfangen hatten, wieder zurücklegten vor die Füße Gottes. Wenn wir das nicht tun, dann wird jeder Segen, den wir von Gott empfangen, letztlich zu einem Unsegen. Er stellt sich zwischen Gott und uns. Das heißt also, wir brauchen den Herrn, um diesen Segen zu bewahren. Er muss ihn behüten. Herr, behüte uns. Wir geben dir all das, was wir von dir empfangen haben, wieder zurück, damit du es bewahrst zur Verherrlichung deines Namens, zum Wohl anderer Menschen und auch zu unserem eigenen Wohl. Ich betone das nochmal ausdrücklich, weil das so wichtig ist und von wenigen praktiziert wird. Im Namen Jesu geben wir Gott alles zurück, aber auch wirklich alles, was wir von ihm empfangen haben. Und so leben wir ständig aus seiner Gnade und aus dem Glauben. Aus Glauben in Glauben. Jeder Schritt, den wir dann tun, ist wieder ein Glaubensschritt, in dem wir alles von ihm, ausschließlich von ihm erwarten. Wir haben weiterhin gesagt, dass jeder Segen Gottes uns durch das Wort Gottes zuteil wird, und zwar durch das geschriebene Wort Gottes hier, das lebendig ist, wenn der Heilige Geist dadurch wirkt. Durch das Wort Gottes und durch den Glauben, das heißt also in einer inneren Haltung der Bedürftigkeit und der Abhängigkeit von Gott. Das ist ganz wesentlich. Hier geht es also bei der Demut, in der wir im Glauben den Segen Gottes empfangen, nicht um eine Tugend, um eine christliche Tugend, sondern um eine innere Haltung, genau das, was Jesus als geistliche Armut bezeichnet. Herr, in uns selbst haben wir nichts, alles haben wir in dir. Jeder Segen kommt uns in dir zuteil, wird uns in dir zuteil. Heute Morgen wollen wir über die Worte nachdenken, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Watchman Nee erzählt die Geschichte von einem 12-jährigen Jungen, der zusammen mit seiner Mutter eine Pilgerfahrt unternahm zu einem Tempel. Und als sie dann dort vor einem Götterbild anbeteten, dachte der Junge in seinem Herzen: Du bist viel zu hässlich und schmutzig, als dass man dich anbeten könnte. Ich glaube nicht daran, dass du mich retten kannst. Wozu also soll ich dich anbeten? Aber aus Respekt, aus Ehrfurcht vor seiner Mutter tat er es dennoch. Und nach dem Ende der Zeremonie schlich er sich auf die Rückseite des Tempels an eine einsame Stelle und sagte: Gott, wer du auch sein magst, ich kann nicht glauben, dass du in diesem schmutzigen Tempel wohnst. Du bist zu groß. Wie ich dich finden kann, weiß ich nicht, aber ich gebe mich dir in die Hand. Denn die Sünde ist sehr mächtig und die Welt zehrt an mir. Wo immer du bist, dir übergebe ich mich. Und 30 Jahre später, so lange hat das gedauert, 30 Jahre später hörte er das Evangelium von Jesus Christus und lernte in ihm den lebendigen Gott kennen. Er sah die Herrlichkeit Gottes im Angesicht unseres Herrn Jesus Christus. Immer wieder gibt es Menschen, die sich auf die Suche nach Gott machen, das ist Gottes Wille so. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, in der Ansprache, die Paulus auf dem Areopag gehalten hat, in Athen. Da sagt er Folgendes: Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen. Das ist das Entscheidende. Ja. Gott rührt also die Herzen an und sie fangen an, ihn zu suchen, damit sie Gott suchen sollen. Ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten, und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Und dann zitiert er einen Dichter, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Also es geht darum, dass Menschen anfangen, Gott zu suchen. Natürlich geschieht das immer auch aus egoistischen Gründen. Manchmal auch aus egoistisch-religiösen Gründen. Das muss Gott alles in sein Licht hineinstellen. Aber es ist grundsätzlich Gottes Wille, dass der Mensch anfängt, nach ihm zu fragen und ihn von Herzen zu suchen. Immer wieder finden wir diese Aufforderung im Alten Testament, auch dem Volke Gottes gegenüber. Es entspricht also durchaus dem Willen Gottes, dass Menschen sich auf die Suche nach Gott machen. Und überall sucht man ihn dann in den verschiedenen Religionen und kommt erst zum Frieden mit Gott, wenn man diesen lebendigen Gott in Jesus Christus gefunden hat. In ihm allein, denn es ist in keinem anderen Heil. Ganz wichtig, dieses Wort, gerade auch für unsere Zeit. Es war nicht nur wichtig damals, in der Nazizeit, sondern heute ist es von allergrößter Bedeutung. Dieses Wort, dieser Alleinanspruch Jesu, ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, gerettet werden. Also manche haben irgendwo in den Religionen gesucht, ich dachte auch an Benedikt Peters, der sich ja auch auf die Suche gemacht hat damals, bis er dann zum Glauben an Christus Jesus fand. Allein in Christus haben wir das Heil. Kein Mensch könnte jemals Gott erkennen, wenn Gott sich nicht selbst bereits geoffenbart hätte in seinem geliebten Sohn. Jesus hat uns nicht nur die Wahrheit über Gott erzählt, sondern in ihm hat Gott sich selbst geoffenbart, in seiner Person. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Wir kennen diese Stelle aus dem Johannesevangelium, als einer der Jünger Jesu, Philippus ist es gewesen, den Herrn bat, zeige uns den Vater. Und der Herr sagt zu ihm, hör mal, Philippus, so lange bin ich bei euch und du sagst zu mir, zeige uns den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. In Christus Jesus hat sich der Vater im Himmel in wunderbarer Weise geoffenbart, sein ganzes Wesen, seine Herrlichkeit. Philippus sagte, dann ist es genug. Wenn du uns das zeigst, wenn du uns den Vater zeigst, dann ist es genug, dann sind wir zufrieden. Dann sind wir absolut zufrieden. Und wenn wir in Jesus Christus schauen, in seiner Herrlichkeit, dann sind wir gesättigt, dann sind wir zufrieden, dann ist es genug. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, als ihn und ihn ganz allein. In ihm und durch ihn dürfen wir uns dann auch erfreuen an all den anderen Dingen, die Gott uns schenkt, aber er ist dann der, auf den es ankommt, der unsere Herzen erfüllt. Wir dürfen also Gott schauen, das Angesicht Gottes in Christus schauen, und das geschieht, wenn der Herr seine Herrlichkeit in seinem Wort durch den Heiligen Geist offenbart. Ich erinnere noch einmal an das Wort von Johannes Seitz, der gesagt hat, ich finde meinen Heiland nirgendwo schöner als in seinem Wort. Er meinte damit die Bibel. Nirgendwo schöner als in seinem Wort. Das ist etwas Herrliches, wenn wir in der Stille das Wort Gottes betrachten und Jesus uns groß wird, in dem, was er für uns ist und was er für uns getan hat. Seine Schönheit in seiner wunderbaren Gnade. Erkennen wir seine Schönheit. Wenn es also von Mose heißt, und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht, dann gilt das auch für uns, vermehrt für uns, noch mehr, als das bei Mose der Fall gewesen ist. Dürfen wir die Herrlichkeit Gottes schauen in Christus Jesus. Er hat sie dort in ihm geoffenbart. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wie oft habe ich dieses Gebet gebetet? Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Immer wieder und immer wieder. Lass dein Angesicht leuchten über mir. Das ist im Grunde genommen dasselbe hier. Lass dein Angesicht leuchten über mir. So sollten wir auch immer wieder beten. Das soll unser herzliches Anliegen sein, nicht nur für uns, sondern auch für andere, ihr Lieben. Ja, wir haben eine Verantwortung für andere Menschen, für die Gläubigen zunächst einmal, für die Glaubensgeschwister, aber dann auch für andere noch, außerhalb der Gemeinde Jesu. Wir fragen uns, was beinhaltet denn jetzt dieses Wort, lass dein Angesicht leuchten über uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Was beinhaltet das? Erstens, wir erinnern uns an die Wüstenwanderung der Israeliten und dass sie während des Tages begleitet wurden von einer Wolkensäule, also die Wolkensäule, in der Gott sich offenbarte, ging voran und des Nachts in einer Feuersäule, die aufleuchtete. Im Grunde genommen ist es das, was hier gemeint ist, wenn wir an das göttliche Wesen denken, an sein Wesen, die Treue Gottes, seine Güte, die Gerechtigkeit Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, seine Liebe, die Heiligkeit Gottes. Das sind herrliche Wesenszüge Gottes. Wenn man unter der Leitung des Heiligen Geistes anhand des Wortes Gottes darüber nachdenkt, dann können wir nur immer wieder darüber staunen und ihn anbeten. Gott will also sein herrliches, göttliches Wesen offenbaren. Das ist zunächst einmal damit gemeint, wenn es hier heißt, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Dann denken wir an die Wege Gottes, an seinen Heilsratschluss, an die Wege Gottes, die er gegangen ist mit seinem Volk Israel und auch mit der Völkerwelt. Und der Apostel Paulus ist es, der im Römerbrief zu diesem wunderbaren Lobpreis kommt, den wir alle kennen und alle schon einmal gelesen haben, Römerbrief, Kapitel 11, da geht es um den Weg Gottes mit Israel und eben auch mit der Völkerwelt, mit den sogenannten Nationen. Und da bricht er ganz spontan in diesen Lobpreis aus: O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm jemals sagen müssen, was er zu tun hat und welche Wege er zu gehen hat? Wie sein Heilsratschluss für diese Welt auszusehen hat? Wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Da staunen wir also über die Wege Gottes in der Geschichte, die er mit den einzelnen Völkern, in Sonderheit dann auch mit seinem Volk Israel, gegangen ist und auch noch geht. Und einer der Psalmisten hatte das schon im Auge, das ist nicht selbstverständlich, wir lesen das im Psalm 67. Es ist im Grunde genommen eine Auslegung dieses aaronitischen Segens, was wir hier lesen im Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Da haben wir das. Er lasse uns sein Antlitz leuchten. Jetzt kommt es, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Also du schaust die Herrlichkeit Gottes, wenn du darüber nachdenkst und wenn der Heilige Geist dir die Augen dafür öffnet. Du schaust die Herrlichkeit Gottes, wenn du siehst, welche Wege Gott gegangen ist in dieser Welt. Heilsgeschichtlich. Dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Nicht nur in Israel, sondern auch unter den Nationen. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker, das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Ein Psalm gedichtet zum Erntedankfest. Und wir sehen, wie hier der Blick des Psalmisten hinausgeht über die Tatsache, dass Gott mal wieder wunderbar gesorgt hat, materiell für sie. Ihr seht das Heil auch für die Völkerwelt. Die Völker, die Heidenvölker sollen jauchzen, genau wie das Volk Israel. Ganz wunderbar, das Heilshandeln Gottes, sein Walten, mit dem er seine ewigen Ziele verfolgt. Das alles wirft ein helles Licht auf Gottes Größe, seine Macht und seine Herrschaft, seine Souveränität, wie er seine Pläne durchsetzt. Ist das nicht erstaunlich zu sehen in dieser Welt, was Gott sich vorgenommen hat, das tut er auch. Niemand kann ihn daran hindern, niemand. Im Psalm 89, Vers 15 heißt es, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze, Gnade und Treue gehen vor dir einher. Ja, und dann denken wir an die Wege, die Gott mit uns persönlich gegangen ist. Und je älter man wird, desto klarer erkennt man das auch, sowohl, und wir kommen darauf noch zu sprechen, auf unsere eigene Sünde, sowohl unser sündhaftes Wesen, auch die verkehrten Dinge, die wir getan haben oder gedacht haben in der Vergangenheit, die Irrwege, die wir gegangen sind, die Umwege, die wir gegangen sind, aber auch die vorlaufende Gnade Gottes und dann als Gläubige eben auch die Führungen Gottes in unserem Leben und dass er aus all dem, was so notvoll war oft, etwas Wunderbares zu unserem Heil und zu unserem Segen gemacht hat. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum göttlich Besten dienen. Und was ist dieses göttliche Beste? Dem Zusammenhang nach in Römer Kapitel 8, dass Gott uns zum Ziel ewiger Herrlichkeit führt. Dazu müssen alle Dinge, alle, ohne Ausnahme, auch dein Versagen, alle Dinge in deinem Leben dienen. Und wenn man dann zurückschaut und sieht, in welch einer Weisheit Gott mit einem umgegangen ist, ja, nur Gott weiß und wusste, was du wirklich nötig hast. Du hast es nicht gewusst und andere wussten es auch nicht, haben auch viele Dinge missverstanden. Du hast andere missverstanden, sie haben dich missverstanden, konnten bestimmte Dinge nicht einordnen, aber Gott ist seinen Weg gegangen, mit dir und mit mir. Darin sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Da lässt er sein Angesicht und ließ er sein Angesicht über uns leuchten, auch wenn wir es manchmal gar nicht so erkannt haben. So sagt der Liederdichter, da geht es allerdings um die Schöpferherrlichkeit Gottes, aber wir können es auf alles andere anwenden, auf die Wege Gottes durch diese Welt im Allgemeinen, im Großen und auch in unserem persönlichen Leben. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll nicht, wie ich dich erheben soll, mein Gott, mein Herr und mein Vater. Wunderbar. Das Angesicht Gottes kann uns ferner auch in der Begegnung mit anderen Menschen aufleuchten. Besonders, wenn wir einem Menschen begegnen, an dem wir schuldig geworden sind. Fällt euch da vielleicht eine Begebenheit aus dem Alten Testament ein? 1. Mose, Kapitel 33, es geht um die Begegnung, die Jakob hatte mit seinem Bruder Esau. Und Jakob hatte sich ja versündigt an seinem Bruder Esau, das wissen wir. Dann kommt es zu dieser entscheidenden Begegnung. Wie mag das Herz Jakobs gezittert haben. Er wusste um seine Schuld, er wusste um das, was er verdient hatte. Glücklicherweise hatte er zuvor diese wunderbare Begegnung mit Christus in seiner Präexistenz, so nennen wir das ja. Aber hier sagt er dann zu Esau Folgendes. Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. Und du hast mich freundlich angesehen. Das heißt also, die Freundlichkeit Esaus mit oder in der Esau dem Jakob jetzt begegnete, diese Freundlichkeit war für Jakob ein Abglanz der Freundlichkeit Gottes. Er sah in dem Angesicht, in dem freundlichen Angesicht Esaus, das freundliche Angesicht Gottes. Ist uns vielleicht auch schon so ergangen, ja? Da sind wir schuldig geworden an einem Menschen und der begegnet uns mit lauter Freundlichkeit und Liebe. Haben wir dafür noch ein Empfinden? Das ist doch die Frage. Sind wir dafür noch sensibel oder halten wir das für selbstverständlich, dass andere bereit sind, uns zu vergeben, Sünde zuzudecken, uns wieder freundlich und wohlwollend zu begegnen? Das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott uns vergibt, aber er tut es so gerne. Und es ist erst recht nicht selbstverständlich, wir wissen, wie wir Menschen sind, wenn Menschen uns vergeben und uns wieder freundlich begegnen, obwohl wir es nicht verdient haben. Ja? Wir sehen darin das freundliche Angesicht Gottes. Gott lässt sein Angesicht leuchten über uns, auch in dem Angesicht, in dem freundlichen Angesicht des anderen. Wenn es hier nun weiterhin heißt, und sei uns gnädig, dann verstehen wir darunter, dass der Herr uns in seiner Gnade die Augen öffnet, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen können. Ein Gegenstand kann noch so sehr leuchten oder beleuchtet sein. Aber wenn wir blind sind, dann sehen wir ihn trotzdem nicht. Und so brauchen wir, wie Paulus das ausdrückt, und er betet darum, Epheser Kapitel 1, er nennt es erleuchtete Augen des Herzens, die brauchen wir. Gott muss uns durch seinen Heiligen Geist die Augen öffnen für das Angesicht Gottes, für die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus. Das ist Gnade, wenn er das tut. Das heißt also, wenn wir mit so vielen Menschen zu tun haben, die geistlich tot sind und blind für die Herrlichkeit Gottes, für das aufleuchtende Angesicht Gottes, dann können wir nur sagen, es ist Gnade, dass es uns zuteil geworden ist. Ja? Wir sind nicht besser als die anderen, wir waren genauso blind. Gott hat uns die Augen geöffnet in seiner Barmherzigkeit. Und auch als Gläubige haben wir das immer und immer wieder nötig zu beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz, in deinem Evangelium, so würden wir sagen, neutestamentlich. David hat es gebetet. Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Herr, ich bin von Natur aus blind. Und das Schlimmste ist, wenn wir meinen, wir seien von Natur aus sehend. Das ist das Schlimmste, so dachten die Pharisäer. Und der Herr Jesus sagte ihnen, wenn ihr zugeben würdet, dass ihr blind seid, so könnte euch geholfen werden. Weil er aber sagt, ihr seid sehend, darum bleibt eure Blindheit. Das ist der schlimmste Zustand, den es überhaupt gibt. Dass ein Mensch denkt, ich sehe die Dinge, ja, und ist doch blind. Was Elisabeth sah, nämlich das mächtige himmlische Heer Gottes, von dem sie damals umgeben waren als Schutz gegen das feindliche Heer der Aramäer, dafür war Gehasi, sein Knecht, blind. Und Elisa betete für ihn. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann sah er die himmlischen Herrscher. Vorher sah er nur das feindliche Heer der Aramäer, aber jetzt sah er die himmlischen Herrscher. Es ist genau das, was wir immer wieder brauchen. Ja? Dass Gott uns gnädig ist und uns die Augen öffnet für seine Herrlichkeit, für seine Macht, für seine Größe und immer wieder auch für seine Gnade. Wenn Gott uns nicht immer wieder die Augen dafür öffnet, anhand seines Wortes durch den Heiligen Geist, dann sind wir blind dafür. Und dann ist es kein Wunder, dass wir verzagen, verzweifeln oder vielleicht auch eigene Wege wählen und eigene Wege gehen. Kein Wunder. Aber wenn wir sehen, was Gott vermag, was der Herr vermag in seiner Größe und Herrlichkeit, auch in meinem persönlichen Leben, der mich immer wieder überwinden kann in meiner Ich-Bezogenheit, dann können wir getrost und zuversichtlich unseren Weg gehen. Es ist wirklich eine seltsame Geschichte, dass wir manche Dinge, obwohl sie eigentlich klar sind, von der Bibel her und auch sonst in unserem Leben, dass wir sie nicht sehen, dass wir blind dafür sind. Andere mögen es sehen, aber wir sehen es nicht. Denken wir nur an die Geschichte von Hagar, als sie unterwegs war mit ihrem Sohn Ismael und die Gefahr groß war, dass sie verdursteten. Da gab es da einen Brunnen, ganz in der Nähe. Sie sah ihn nicht, bis der Herr ihr die Augen dafür öffnete, dass da ein Brunnen war mit Wasser. Und so ist es manchmal bei uns. Da liegen die Dinge ganz nah, sind sie ganz nah, wir sind zum Greifen nah und wir sehen sie nicht. Andere, ich sage es noch einmal, sehen es vielleicht. Wir haben die Aufgabe zu beten. Manchmal ist es wichtig, dass wir uns diesen Dienst auch gegenseitig tun. Ja? Herr, öffne ihm doch die Augen, öffne ihr doch die Augen, dass sie sehen, was deinem heiligen Willen entspricht. Und Hand in Hand mit dem Schauen des Angesichtes Gottes in Christus geht dann immer wieder das Erkennen des eigenen eigenen ungöttlichen Wesens, unserer eigenen Sündhaftigkeit. Von Georg Müller wird erzählt, dass er jeden Morgen in seiner sogenannten stillen Zeit, also als die Bibel las und betete, überführt wurde von seinem sündigen Wesen. Das ist also nicht für Gläubige eine einmalige Sache, sondern immer tiefer geht es hinein in die Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit. Und das gehört hier auch hinein. Öffne uns die Augen für deine Herrlichkeit, und angesichts deiner Herrlichkeit erkennen wir auch die Bosheit und abgrundtiefe Sündhaftigkeit, diese Selbstbezogenheit unseres eigenen Wesens, das wir von Natur aus an uns tragen. Und auch jetzt in diesem Augenblick, da ich hier predige, ist diese Natur bei mir gegenwärtig. Sie ist einfach da. Und sie will sich überall einmischen. In jeden Bereich unseres Lebens. Und darum ist es so wichtig, immer wieder aufs Neue Zuflucht zu nehmen zum Herrn Jesus. Also zu dieser Seite der geöffneten Augen, nämlich dass die Augen für uns selbst geöffnet werden müssen, immer wieder, sagt Luther, so bedeutet nun Gottes Angesicht sehen, wenn man ihn erkennt, er meint im Wort und im Sakrament, genauso, als ob man das Angesicht eines Menschen sieht. Denn wenn man den Rücken eines Menschen sieht, kann man nicht wissen, ob er ein Feind oder ein Freund ist. Darum bedeutet das Angesicht Gottes nichts anderes als die Offenbarung und klare Erkenntnis seines Wesens, wie er gesinnt ist, darüber haben wir gesprochen, sein göttliches Wesen, nämlich seiner Güte. Und jetzt kommt eben diese andere Seite. Daraus, so sagt Luther, entsteht dann auch die Erkenntnis unserer selbst, sodass wir von all unserem Wesen nichts halten. Wie sagt David, ich will noch geringer denken über mich selbst. Noch geringer. So geht es also im Blick auf uns selbst bergab, im Blick auf Christus bergauf. In uns selbst nichts, in Christus alles. Wir erinnern uns an den Fischzug des Petrus. Ich will diesen Abschnitt jetzt nicht vorlesen, aber wir erinnern uns an diese Geschichte, wo sie frustriert waren. Sie hatten die ganze Nacht hindurch, und das war ja normal, dass man nachts fischte, versucht, einen Fischzug zu tun, aber sie fingen keinen einzigen Fisch, und der Herr Jesus schickte sie dann nochmal am Morgen, am frühen Morgen hinaus, und dann taten sie einen gewaltigen Fischzug. Wie war die Reaktion? Wie hätten wir reagiert? Wir haben uns natürlich riesig gefreut darüber. Das ist klar. Sie werden sich auch darüber gefreut haben. Aber sie erschraken auch zutiefst. Und was sagt Petrus zu Jesus? Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkannte angesichts der Herrlichkeit des Sohnes Gottes, seiner Macht und Größe, seine eigene Sündhaftigkeit. Gehe von mir hinaus. Herr Jesus, wir passen eigentlich nicht zusammen. Hast du das ihm schon mal gesagt und bekannt? Herr Jesus, wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Du und ich, wir sind so grundverschieden. Du bist mir so fremd. In deiner Andersartigkeit, Gott ist ganz anders, als wir es sind von Natur aus. Wir suchen immer nur von uns aus uns selbst. Der Herr Jesus suchte immer nur den Vater. Was er begehrte, begehrte er für den Vater. Was wir begehren von Natur aus, begehren wir für uns selbst. Das passt nicht zusammen. Aber das Kreuz auf Golgatha, das hat uns passend gemacht für unseren Herrn Jesus. Er ist der Tod unseres Ichs und er ist das Leben, das den Vater verherrlicht. Für uns und auch in uns. Es ist so wichtig, dass der Herr uns immer deutlicher durch sein Wort zeigt, wie wir von Natur aus sind, und schauen dann die Herrlichkeit Gottes. Oder umgekehrt, wir schauen die Herrlichkeit Gottes und erkennen, wie wir sind. Das Wort für überführen, strafen, zurechtweisen, das finden wir an mehreren Stellen im Neuen Testament, und es hat die Bedeutung von ans Licht stellen, an den Tag bringen. Genau das ist gemeint auch hier, dass unser Wesen ans Licht, an den Tag gebracht wird, dass das offenbar wird, was in uns steckt von Natur aus. Das ist etwas, was nur der Heilige Geist bewirken kann. Kein anderer kann das. Das kann ich nicht bei mir selbst bewirken. Ich weiß nicht von Natur aus, was wirklich Sünde ist in den Augen Gottes. Das weiß nur der Herr Jesus Christus. Stellvertretend für mich, und er wirkt etwas davon durch seinen Heiligen Geist in meinem Herzen. Und wir können einen anderen niemals zur Einsicht bringen. Das müssen wir endlich mal aufgeben. Wir neigen ja dazu, immer an den anderen herumzuerziehen. An unseren Kindern, an unserem Ehepartner und so. Das sind ja Dinge, die gefallen uns nicht, und dann müssen sie anders werden und dann fangen wir an. Ja? Nein, das kann nur der Heilige Geist wirken, dass ein Mensch zur Einsicht kommt, überführt wird und dass das Verborgene seines Herzens ans Licht kommt. Jesus gebraucht dieses Wort, erleuchten, ans Licht bringen, wenn er zu seinen Jüngern sagt, dass der Heilige Geist kommen wird, um die Welt zu überführen, Luther, zu überführen, oder um uns die Augen zu öffnen, andere Übersetzung. Ja? Er erleuchtet unsere Herzen. Er erleuchtet die Herzen der Welt, der Weltlichen, der Menschen, die noch in der Welt sind, ohne Jesus. Und dazu ist innerhalb der Gemeinde Jesu die wichtigste Gabe, wir können das nicht oft genug betonen, die wichtigste Gabe, alle anderen Gaben sind auch wichtig, ja? Aber die wichtigste Gabe ist die Gabe der Weissagung, die Gabe der Prophetie, und zwar in dem Sinne, dass das Wort Gottes hineinkommt in die Herzen und die Herzen offenbar werden vor Gott. Das mag uns gefallen oder nicht, ja? Ich könnte mir gut vorstellen, dass die eine oder andere Predigt hier dem einen oder anderen gar nicht schmeckt. Oder dass er sie persönlich nimmt. Jetzt hat er mich gemeint. Nicht Gott hat mich gemeint, der da vorne, der hat mich gemeint. Da soll man erstmal vor seiner eigenen Tür kehren, ne? Soll man erstmal selbst sehen. Das sage ich schon mal manchmal, wenn ich jemanden dabei sehe, wie er vor seiner Haustür kehrt, dann erinnere ich mich immer wieder daran, ich sage es auch manchmal weiter, es gab einen meiner Vorgänger in Überholz, der pflegte zu sagen, der Samstag ist der schönste Tag, da kehrt jeder vor seiner eigenen Tür. Ja? Gut, es ist auch so. Aber wenn man sich nichts mehr sagen lässt von einem unvollkommenen Prediger, wenn man nicht mehr sieht, dass Gott mit uns reden will durch ihn, und wenn er noch so mangelhaft und noch so unvollkommen ist und noch so sündig ist, dann ist das eine notvolle Geschichte. Also wir können niemanden überführen, wir können niemandem Einsicht vermitteln, das kann nur der Geist Gottes tun, und der tut es durch diese Gabe der Weissagung. Ich lese uns aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, diese Stelle, in der Paulus ja die Gabe der Weissagung, der Gabe des Zungenredens, wie wir darüber denken, das wissen wir, gegenüberstellt, und er sagt, wenn sie aber alle prophetisch redeten, also weissagen würden, und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Da haben wir dasselbe Wort, überführt. Das heißt also, Dinge werden ans Licht gebracht, werden offenbar gemacht. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Das heißt also, die tiefsten Gedanken und Beweggründe seines Herzens, die tiefsten Motive seines Herzens würden offenbar werden. Wenn diese Gabe von Gott gebraucht wird in seiner Gemeinde, dann werden die Gläubigen, jetzt sprechen wir einmal von den Gläubigen, jetzt von den Ungläubigen die Rede, und die Gläubigen haben es genauso nötig, in das Licht Gottes hineingestellt. Und Dinge werden offenbar, für die wir vorher blind waren. Und ihr Lieben, in den letzten Monaten ist genau das bei mir persönlich geschehen, in einer Weise, dass ich nur staunen kann. Es vergeht fast kein Tag, an dem Gott nicht in bestimmten Bereichen meines Lebens mich in sein Licht hineinstellt. Ich denke, das hast du doch früher schon gewusst, aber jetzt plötzlich sehe ich das, wie man so sagt, in einem ganz anderen Licht. Und dann kann ich mich beugen darüber, kann die Buße tun, kann ihn in Vergebung bitten und sagen, Herr, bei mir ist da nichts zu holen. Du musst es tun. auch in Zukunft. Von mir kannst du nichts erwarten. Das muss offenbar werden, was in uns steckt. Ja, dass wir betrügen uns ja von Natur aus alle gerne selbst, auch im Blick auf unseren geistlichen Stand, im Blick auf uns persönlich, im Blick auf den geistlichen Stand der Gemeinde. Wenn wir ein schönes Miteinander haben, dann gehen wir da schon davon aus, dass das alles okay ist zwischen Gott und uns. Bis Gott einmal hineinleuchtet und zeigt, hör mal, was du begehrst, begehrst du das eigentlich wirklich in erster Linie und ausschließlich zu meiner Verherrlichung? Oder begehrst du das nicht doch für dich selbst? Tust du das, was du tust, wirklich nur und ausschließlich, weil Gott es will? Oder weil dein frommes Ich es will? Und dementsprechend auch durch die eigene Kraft und zu deiner eigenen Ehre. Seht mal, das sind Dinge, die bringt der Herr ans Licht, auf den verschiedensten Gebieten unseres Lebens. Dann führt er uns in die geistliche Armut hinein, dass wir sagen, Herr, wir haben es nicht. Aber dabei bleibt Gott niemals stehen. Der Heilige Geist nimmt uns an die Hand und führt uns nach Golgatha. Und dann sehen wir, wir haben das, was der Vater im Himmel von uns erwartet, was sein Herz erfreut, nicht mein Herz, was sein Herz erfreut, ausschließlich und alles in Christus Jesus. Es wird mir zugerechnet, Glaubensgerechtigkeit, und er wirkt es jetzt auch ein Stück weit in meinem Herzen. Im Blick auf die Heiligung, im Blick auf den Dienst für Gott und an anderen. Seht mal, wie wichtig ist das also, dass das geschieht in unserem Leben, dass uns die Augen geöffnet werden für uns selbst und Gott tut das aus Liebe zu uns, ja? Welche ich lieb habe, die überführe ich. Da steht dieses Wort. Welche ich lieb habe, die strafe ich, die weise ich zurecht. Da steht das Wort. Da bringe ich die Sünde ans Licht, aus Liebe. Damit wir genesen, wir kommen zum Schluss, damit wir genesen, damit wir geistlich gesund werden, geschieht das. Lass dein Angesicht leuchten über uns, Psalm 80,4, damit wir genesen. Manchmal auch leiblich. Da gibt es auch Blockaden oftmals. Da will Gott sich vielleicht an unserem Leibe verherrlichen. Er kann es nicht tun, weil Sünde ihn blockiert. Weil wir die Gesundheit für unseren Leib, für uns selbst begehren und nicht in erster Linie und ausschließlich zunächst einmal zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl anderer Menschen. Da werden wir in das Licht Gottes hineingestellt, tun Buße darüber und dann staunen wir über die Wunder, die Gott tut, an uns selbst und auch an anderen. Das ist wirklich eine wunderbare Sache, damit wir genesen, damit wir geistlich gesund werden. Und es geschieht eben, und da wollen wir zum Schluss noch einmal die Betonung drauflegen und das ganz dick unterstreichen. Diese Genesung geschieht eben dadurch, dass wir erleuchtet werden zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, wie Paulus das formuliert im 2. Korintherbrief Kapitel 4, zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. In dem Angesicht Jesu Christi. Denken wir noch einmal an dieses Wort, wer mich sieht, der sieht den Vater. Christus ist also derjenige, auf den der Heilige Geist das Scheinwerferlicht des Wortes Gottes wirft. Sein stellvertretender Opfertod, durch den wir erlöst sind von uns selbst, von unserem unseligen, gottlosen Wesen. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Seine vollkommene Gerechtigkeit, sein Leben, das uns zugerechnet wird. Alles haben wir in ihm. Nichts haben wir in uns selbst, gar nichts. Auch die wahre Buße haben wir nicht in uns selbst. Reue, göttliche Traurigkeit haben wir nicht in uns selbst, haben wir alles ausschließlich in Christus. Von daher wirkt der Heilige Geist in unseren Herzen. Alles haben wir in ihm. Er spiegelt die Herrlichkeit des Vaters wider. Gottes tiefste Liebesabsicht mit uns ist es, dass der Schaden zunächst einmal offenbar wird bei uns und dass wir im Angesicht Jesu Christi die Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters schauen. Wir wollen dieses wunderbare Segenswort, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, wir wollen das im Glauben erfassen, im Glauben des Sohnes Gottes ergreifen und auch immer wieder ein Gebet daraus machen. Herr, lass leuchten dein Angesicht über mir und über uns, damit wir deine Herrlichkeit schauen und geistlich und so geistlich gesund werden. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu. Du hast uns die Herrlichkeit deines Sohnes geoffenbart, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und immer wieder freuen wir uns über dich, Herr Jesus, und in dir und durch dich, über unseren himmlischen Vater, seine wunderbare und herrliche Liebe und Gnade, die uns gilt. Da wollen wir uns vor dir beugen und demütigen und dir von Herzen Dank sagen im Namen Jesu für all den Segen, den wir in Christus Jesus haben und ständig empfangen dürfen. Geh mit uns auch durch die neue Woche und ja, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Amen.